Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Jörn Rüsen und Ingeborg Breuer. Zentral für unser Selbstverständnis als Europäer sind unsere Ideen von Toleranz, Freiheit, von der Gleichheit aller Menschen und ihrem Recht auf Selbstbestimmung. Es sind Werte, die wir weltweit für unverzichtbar halten. Sie, Herr Rüsen, haben 4 Jahre lang eine Forschungsgruppe geleitet, die sich mit dem Humanismus in der Epoche der Globalisierung beschäftigt hat und haben da, wenn ich das richtig verstehe, so etwas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht für Werte, also für humanistische Werte, die möglicherweise von allen Kulturen getragen werden können, auch wenn dabei Differenzen, Konflikte und so weiter entstehen können, haben sie durchaus ausgeräumt. Nun hat man aber ja trotzdem eigentlich den Eindruck, die Akzeptanz unserer westlichen, unserer humanistischen Werte ist eher rückläufig, oder irre ich mich da?
Also zunächst, ein kleinster gemeinsamer Nenner ist ja immer ein Wassersüppchen. Das ist dünn. Mir geht es darum, in der Frage nach dem Humanismus erstmal die anderen dort wahrzunehmen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, wo sie so ganz bei sich selber sind, wo sie stolz auf ihre Traditionen sind, wo sie versuchen, gegen uns, das ist ja ihre Frage, auch diese Traditionen zur Geltung zu bringen. Was die Akzeptanz der westlichen Werte betrifft, da muss man verschiedene Ebenen sich anschauen. Ich glaube, dass es keine ernsthaften, langfristig wirksamen Argumente gegen die Akzeptanz unserer Idee von Menschen- und Bürgerrechten gibt. Also in Taiwan zum Beispiel, das ist eine funktionierende moderne Demokratie. Und die sind durch und durch chinesisch geprägt. In Japan, auch in Indien, sind etablierte Demokratien. Die verstehen und die leben und realisieren natürlich ihre demokratischen Strukturen anders als wir. Aber ich sehe nicht, dass es da einen Grunddissens gibt, wie er einmal von namhaften Politikern, etwa von Mahathir und von vielen Intellektuellen Ostostasien, versucht wurde, indem man die konfuzianischen Werte gegen die westlichen ausspielt.
Also das heißt, wir werden das gleich noch weiter ausführen, der, was ja seit 14 Jahren immer wieder benannt wird als Clash of Civilizations, also der Zusammenstoß der Kulturen von Samuel Huntington, der jetzt verstorbene amerikanische Politologe, hat ja diesen Begriff geprägt, ist jetzt nicht das, was die Welt im Augenblick bestimmt, sondern Sie meinen, es gibt übergreifende,
es gibt beides,
zivilgesellschaftliche,
es gibt beides. Wenn der Clash of Civilization das letzte Wort im Verhältnis der Kulturen zueinander ist, dann gnade uns Gott. Denn dann kämpfen wir geistig schon miteinander und dann hängt es nur noch von den Umständen ab, ob wir auch physisch miteinander kämpfen.
Vertiefen wir das gleich weiter, ja. Herr Rüsen, und kommen aber zunächst mal zu Ihnen, bevor wir jetzt weiter über Humanismus sprechen. Ich möchte Sie also mal vorstellen, Herr Professor Dr. Rüsen, Sie sind Jahrgang 1938, haben in Köln Geschichte, Philosophie, Literatur und Pädagogik studiert, waren Professor für Geschichte in Bochum und Bielefeld, dann Präsident des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen bis 2007, glaube ich. So viel zu dem beruflichen Vita, aber die Doppelkopfgespräche auf HR2 Kultur möchten immer auch gerne ein bisschen etwas Persönliches vom Studiogast vermitteln. Und gewöhnlich stoße ich eigentlich in den Vorbereitungen zu den Sendungen auf ein paar persönliche Informationen. Okay, Sie haben gesagt, waren Sie nicht auf meiner Website, ich habe doch 3 Kinder, das weiß ich also jetzt. Aber das ist vielleicht ein bisschen wenig des Persönlichen. Also ich habe wenig gefunden, deshalb stoche ich jetzt mal im Nebel und stelle Ihnen einfach ein paar Fragen. Also erstens, Jahrgang 1938 heißt ja, Sie sind kurz vor dem Krieg geboren, also eine Kriegskind-Generation, sage ich mal. Hat Sie das geprägt, würden Sie sagen?
Aber selbstverständlich. Meine ganze Generation ist in bestimmten Grundprägungen aufgewachsen. Wie viel Prozent meiner Generationsgenossen und Genossinnen haben keinen Vater? Mein Vater ist im Krieg gefallen. Das prägt. Es gibt aber noch eine viel wichtigere Prägung. Wir sind die erste Nachkriegsgeneration in der entstehenden Bundesrepublik Deutschland. Ich habe meine politische Sozialisation in den 50er Jahren erfahren. Und da gibt es einen Prägefaktor, der oft übersehen wird, nämlich auf uns, auf dieser Generation lag die ganze Last der Erinnerung an die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus. Die Elterngeneration, die ja gleichsam im Nationalsozialismus ihr Erwachsenenleben gelebt haben und auf unterschiedliche Weise in diesem System nun tätig waren, verstrickt waren, die konnte sich dem gar nicht stellen. Das hätte sie gleichsam psychisch handlungsunfähig gemacht. Das wurde beschwiegen, wie ich das nenne. Es wurde nicht verdrängt, aber man redete nicht so viel darüber. Und es landete auf unseren jungen Seelen. Und meine Generation hat versucht, ich glaube, mit einigem Erfolg damit umzugehen. Bewältigen sollte man nicht sagen, aber sich damit wirklich produktiv auseinanderzusetzen.
Also Sie waren so ein bisschen vor 68er, müsste man ja sagen. Also Sie waren ja 38, 68, da waren Sie schon 30 Jahre. Das ist ja eigentlich schon fast ein bisschen zu alt für die 68er-Generation, waren ja überwiegend Studenten. Aber so ein bisschen davor, Sie haben schon die Wege gebahnt, könnte man das so sagen.
Ja, aber nicht für die 68er.
Bestimmte Themen einfach angesprochen. Für Sie als Historiker, denke ich, war das ja auch besonders von Wichtigkeit.
Ich bin mir ja gar nicht so sicher, ob die 68er-Generation wirklich im Ernst die westliche, bürgerliche politische Kultur so in den Grundlagen der Demokratie verankert hat. Die 68er hatten eher eine Funktion einer Fundamentalkritik. Und das war auch ganz nützlich. Nur jenseits der Kritik hatten sie nicht viel anzubieten. Also was dann so an erneuerten Marxismus da verkauft wurde, das wollen ja die Vertreter heute alle nicht mehr wahrhaben.
Ich frage mal weiter, wie halten Sie es denn mit der Religion?
Jetzt stellen Sie mir doch glatt die Gretchenfrage.
Ja, genau, das war die.
Also die Frage kann man auch nicht so mit Ja oder Nein, ich glaube, nicht beantworten. Ich würde Folgendes sagen. Als Bürger trete ich energisch für den säkularen Charakter unserer Bürgergesellschaft ein. Also die Weltlichkeit, die innerweltliche Begründung und Fundierung unseres kulturellen Wertesystems steht für mich außer Zweifel und das muss mit allen Mitteln verteidigt werden. Die Frage ist, was bleibt da eigentlich noch von der Religion und für die Religion? Und da vertrete ich die Auffassung, auch persönlich versuche ich das so ein bisschen zu leben, dass der religiöse Glaube sich verändern muss, und zwar in seinem Verhältnis zu anderem religiösen Glauben. Also wenn Sie so wollen, ich würde mich dann möglicherweise, wenn auch sozusagen mit der besonderen Qualität eines Ketzers, bei den Christen einordnen. Aber ich würde niemals sagen, diesen Absolutheitsanspruch, den die monotheistischen Religionen, wie überhaupt die meisten Weltreligionen mit sich führen, der ist in dieser traditionellen Form, wo die anderen immer ausgeschlossen werden, nicht zukunftsfähig.
Noch eine Frage. Ich lasse jetzt mal die ganze große Zeitspanne Ihrer akademischen Arbeit, also Ihrer Arbeit als Historiker, außer Acht. Wir reden ja gleich noch über Ihre Arbeiten und springe direkt mal in Ihre jetzige Situation. Sie sind ja eigentlich jetzt 72 Jahre, denke ich. Das heißt, Sie sind emeritiert. Können Sie was mit dem Begriff Ruhestand anfangen oder sind Nein. Sie workaholisch?
Kann ich nicht. Sagen wir mal, der Ruhestand ist eine Chance, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die einem besonders am Herzen liegen und viele Dinge, die man in seinem Beruf machen musste. Und ich hatte einen der schönsten Berufe, die man sich denken kann, nämlich Hochschullehrer an einer deutschen Universität zu sein. Aber die ganzen Sitzungen und die Kommissionen und die Ordnungen und dieses Zwangskorsett, was man hatte mit seinen Verpflichtungen, das ist alles weggefallen. Und jetzt kann man eigentlich erst richtig das sein, was man immer schon sein wollte, als man Professor werden wollte.
Also nämlich Sie arbeiten jetzt inhaltlich zur Sache und können den ganzen Rest vergessen.
Ich darf jetzt ganz schamlos meine Fachgrenzen in jede Richtung, die ich will, überschreiten. Und niemand kann mich dafür bestrafen. Ich werde demnächst einen Vortrag über die Liebe in Goethes Faust halten.
Also das heißt sowas wie jetzt mit Enkelkindern spielen, Rosen züchten oder sowas spielt keine große Rolle in Ihrem
mit
Leben?
Mit Enkelkindern spielen, das spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben. Das ist eine andere Seite. Also der Mensch geht ja nicht in seinen kulturellen, intellektuellen und mentalen Aktivitäten auf. Es gibt ja auch so etwas wie eine hautnähere Kommunikation, ein hautnäheres Menschsein, eine hautnähere Menschlichkeit. Und da sind Enkelkinder ein Geschenk.
Zurück zu unserem heutigen Doppelkopfthema, Herr Rösen, Humanismus im weitesten Sinne. Da steckt ja das Wort human, humanus, also menschlich, wie auch humanitas, Menschlichkeit drin. Was ist denn, wenn man das überhaupt sagen kann, die Grundidee des Humanismus?
Darüber gibt es natürlich viele verschiedene Meinungen. Die klarste Antwort auf Ihre Frage hat meiner Meinung nach Immanuel Kant gegeben, als er einmal sagte, jeder Mensch ist nicht nur Mittel für die Zwecke anderer Menschen, sondern ein Zweck in sich selbst. Mhm. Und mit dieser Qualität kommt jedem Menschen Würde zu. Das ist für mich Humanismus.
Menschenwürde ist das Zentrale. Aber der Wert ist ja, Sie haben jetzt Kant genannt, also Aufklärung, der ist ja was geworden, der ist ja langsam herangereift, denke ich. Wenn wir mal so einen kleinen Schnelldurchgang, sage ich, machen würden, was meinen Sie, was sind denn wichtige abendländische Etappen auf diesem Weg zur Menschenwürde, also, zum Selbstzweck, Menschen als Selbstzweck?
Ich würde, bevor ich vom Abendland rede, gleichsam noch eine Etage tiefer gehen und sage, dass auch die ganz alten, uralten menschlichen Lebensformen erste Elemente von Menschlichkeit haben, insofern man nämlich zu seinen Stammesgenossen ein bestimmtes Verhältnis hat, der Wechselseitigkeit, der sogenannten Reziprozität, und also in allen menschlichen Lebensformen der Mensch eine besondere Auszeichnung hat, nämlich er kann und muss zwischen Gut und Böse unterscheiden und er wird auch verantwortlich für das gemacht, was er oder sie getan haben. Der zweite große Schritt, der ist ebenfalls universell und noch nicht westlich, dass die Qualität, ein Mensch zu sein, die vorher immer nur den eigenen Stammesgenossen zugebilligt wurde, die anderen waren anders und gar keine Menschen, das wird universalisiert, jetzt sind die anderen auch Menschen. Das findet im Konfuzianismus statt, das findet in der Vedanta statt, also in den großen Weltreligionen und in den großen sogenannten Weltzivilisationen. Und auch so im Westen. Und im Westen gibt es nun in Kurzfassung mehrere Phasen. Vorbereitet wird unser Humanismus in der Antike, und zwar im Wesentlichen von der römischen Philosophie, nicht von der griechischen, von der Stoa. Der Ausdruck Dignitas Hominis, die Würde des Menschen, die fällt eben in der römischen Tradition. Hier der ist der bedeutendste Schriftsteller und Denker, natürlich Marcus Tullius Cicero. Das ist aber noch nicht Humanismus in unserem Verständnis. Es ist völlig umstritten, welche Rolle das Christentum in der Entwicklung des abendländischen Humanismus gespielt hat. Meiner Meinung nach hat es eine Rolle gespielt, nämlich mit zwei Vorstellungen, die aus der Tradition, der christlichen Tradition des Westens nicht hinwegzudenken sind, nämlich die Vorstellung, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist, das ist ja nun mal nicht nix, und was merkwürdigerweise gar nicht so sehr in den Vordergrund gestellt wird, dass das Christentum eine Religion ist, die sagt, Gott selbst sei Mensch geworden. Das ist ja nun eine Aufwertung des Menschseins des Menschen, die ist im Grunde unüberbietbar. Das sind aber nur Voraussetzungen. Und dann kommen wir jetzt zu der ersten großen Etappe, das ist der Renaissance-Humanismus. Das ist eine intellektuellen Bewegung, in der im Rückgriff auf die Antike eine bestimmte Form eines offenen, freien Denkens gepflegt wurde. Und dann kommt es meiner Meinung nach zu dem entscheidenden Schritt zu uns, nämlich in die Moderne. Und das ist das Ende des 18. und der Beginn des 19. Jahrhunderts, die Spätaufklärung. Hier taucht der Ausdruck Humanismus im deutschen Sprachraum und auch in den anderen europäischen Staaten auf. Und hier entwickelt er ein eigenes, großes geistiges Potenzial, von dem wir meiner Meinung nach bis heute zehren. Dazu gehört der schon genannte Immanuel Kant, der große klassische Vertreter des modernen Humanismus in der deutschen Kultur ist Johann Gottfried Herder. Humboldt gehört dazu, Schiller gehört dazu. Und wenn Sie nicht nur auf Philosophen, Denker und Historiker gucken wollen, ich würde auch Mozart dazu rechnen und andere Künstlerinnen, Künstler. Der Humanismus ist eine große geistige Bewegung in der Schwelle, im Schritt des Denkens und unserer Kultur in die moderne Gesellschaft. Der Humanismus war in dieser Zeit ein Versuch einer kulturellen Grundlegung von etwas völlig Neuem, was man heute Bürgergesellschaft oder Zivilgesellschaft nennt. Das heißt, die Grundlegung einer Lebensform, in der Rechtlichkeit, persönliche Autonomie und so weiter und so fort versucht wurde zu realisieren.
Das ist jetzt natürlich dann wirklich europäischer Humanismus und noch nicht Humanismus global, was ja nach der ersten Musik unser Thema unter anderem sein wird. Aber zur ersten Musik haben Sie ja das Stichwort eigentlich schon genannt und das war Mozart. Also ich glaube, Sie sagten ja eben in unserem Vorgespräch, Musik ist jetzt nicht das ganz große Thema für Sie, aber wenn, sind Sie doch irgendwie der klassischen romantischen Musik sehr geneigt?
Ja, sicher. Nun ist das so. Man kann Musik nicht so in Sprache übersetzen, dass ich jetzt sagen kann, genau hier mit dieser Tonfolge wird die Würde des Menschen musikalisch ausgedrückt. Das kann man so nicht sagen. Aber wenn Sarastro eben vom Menschsein des Menschen singt und wenn in der Zauberflöte diese Freimaurerrituale kommen, wo einer klopft, der ja ein Prinz ist und er wird nicht reingelassen, bis er sagt, ich bin zwar ein Prinz, aber ich klopfe hier an als Mensch, dann ist das Humanismus. Und das hat Mozart in diese grandiose Musik übersetzt. Man kann natürlich auch Beethoven, den Fidelio nehmen, den Chor der Gefangenen.
Den hören wir erst später, Rüsen. Ja. Also da reden wir, glaube ich, gleich drüber. Wir hören jetzt dann erstmal die Arie des Sarastro. In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht. Wir haben gerade, Herr Rüsen, Mozart-Vision einer humanen Gesellschaft gehört. Und ungefähr um dieselbe Zeit, also 1780, hatte Goethe ja eine ähnliche Vision. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Einige Hörer und Hörerinnen kennen möglicherweise auch dieses Gedicht. Das ist gedichtet worden in Weimar. Und vor den Toren von Weimar lag ja dann 160 Jahre ungefähr später das KZ Buchenwald. Und da wurde der Humanismus, der europäische Humanismus, also durch die Nationalsozialisten ja eigentlich sozusagen in den Dreck getreten. Also das heißt, europäischer Humanismus auf der einen Seite, Mensch als Selbstzweck und europäische Gewaltorgien liegen ja eng beieinander zu Zeiten zumindest. Warum ist dieser Humanismus, dieser europäische großartige Humanismus, den Sie eben geschildert haben, denn so schwach zunächst einmal?
Ja, die Frage kann man nur beantworten, wenn man jetzt vom späten 18. und frühen 19. Jahrhundert die Geschichte weitererzählt, in das 20. hinein, in die entstehenden sozialen Krisen, in den entstehenden Imperialismus und den damit einhergehenden Rassismus und auch in die bestimmte Formen linker ideologischer Unmenschlichkeit. Das ist eine lange Geschichte. Man kann sagen, dass dieser klassische Humanismus, dieser Mozart, der junge Goethe, der alte Goethe hat ja über seine Iphigenie gesagt, sie sei verteufelt human. Die Schwäche dieses Humanismus liegt auf der Hand. Worin besteht sie eigentlich? Das ist eine wichtige Frage. Meiner Meinung nach besteht sie vor allem darin, dass die großen Denker des klassischen modernen Humanismus den Faktor Unmenschlichkeit des Menschen nicht energisch genug bedacht haben. Vielleicht mit der Ausnahme von Kant, der ja vom radikal Bösen gesprochen hat. Also auf der gedanklichen Ebene muss die Unmenschlichkeit des Menschen sehr viel stärker betont werden. Es kommt ein weiteres Element hinzu in unserer intellektuellen Kultur. Ich rede nicht von der Kunst, sondern von der intellektuellen Kultur. Eine geradezu bemerkenswerte Missachtung und Nicht-Thematisierung des menschlichen Leidens. Das ist eher nur in Ausnahmefällen der Fall gewesen. Aber in der Regel wurde das Leiden zwar nicht ignoriert, aber es wurde auch nicht, wie soll ich sagen, denkend aufgeschlossen.
Wenn man den Menschen aber jetzt, wie Sie es ja machen, eigentlich ambivalent beschreibt, also das Böse des Menschen mitdenkt, dann müsste man ja auch sagen, ist jetzt ein anderer Aspekt, zu einer humanistischen Idee gehört sozusagen auch eine Institution, die dieses Böse bannen kann. Also Institutionen meine ich jetzt tatsächlich eine Verfassung, demokratisch verfasste Institutionen und so weiter. Ist das nicht auch sehr wichtig? Also bleibt sonst Humanismus nicht tatsächlich auch immer nur eine schöne Idee, die aber natürlich, wenn da keine Substanz ist, sozusagen kein Gerüst, auf dem das aufliegen kann, dann kann man das beachten oder man kann es eben auch missachten.
Ich stimme Ihnen da völlig zu. Als Historiker, der sich mit dem Denken der Menschen und der Kultur beschäftigt, neigt man dazu, immer nur dieses Denken, diese Ideen zu betonen. Ohne eine Institutionalisierung sind diese Ideen zunächst einmal schwach. Und wenn sie überhaupt keine Institutionalisierung erfahren, dann bleiben sie auch schwach.
Jetzt aber, Herr Rüsen, müssen wir mal über Ihr Projekt sprechen. Humanismus im Zeitalter der Globalisierung. Also Ihre Intention, wir haben eben schon darüber gesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja so etwas wie so einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, auf den sich möglicherweise alle Kulturen, auch wenn sie different sind, einigen könnten. Wie sind Sie denn da vorgegangen eigentlich? Was haben Sie da gemacht?
Ich will noch mal sagen, also das mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, ehrlich gesagt,
gefällt Ihnen nicht.
Das gefällt mir nicht. Das ist so ein bisschen Hans Küng und Weltethos. Das ist ja alles ehrenwert, nur ist das so abstrakt, dass das Entscheidende, worum es hier geht, nämlich dass die Kulturen verschieden sind, dass die Menschen in unterschiedlichen Traditionen aufwachsen und dass sie die auch heute im Zeitalter der Globalisierung zur Geltung bringen, wird da unterbelichtet. Mir geht's darum, eine Beziehung der verschiedenen Kulturen in Gang zu bringen, zu denken, aber auch mit Vertreterinnen und Vertretern der anderen Kulturen zu realisieren, indem der Unterschied nicht verschwindet, indem man sich aber miteinander so verständigt, dass man sich im Spiegel der anderen auch wiederfindet.
Das müssen Sie auch mal konkretisieren. Das ist mir jetzt auch abstrakt. Also irgendwas Gemeinsames müssen Sie ja jetzt finden, oder nicht?
Natürlich gibt es was gemeinsam. Aber der Witz ist gemeinsam und das ist der Ausgangspunkt. Wir brauchen im Zeitalter der Globalisierung eine kulturelle Orientierung, die global ist und zugleich den Unterschied nicht ausklammert und aus dem Blick bringt. Und so argumentiere ich. Das Gemeinsame, das wir alle haben und das auch keiner bestreiten wird, ist, dass wir alle Menschen sind. Und dass diesem Menschsein in den verschiedenen Kulturen ein innerer Wert zukommt. Das kann man schlecht bestreiten. Dieses Menschsein, das wir gemeinsam haben, verwirklicht sich aber in ganz unterschiedlichen kulturellen Lebensformen. Also in verschiedenen Religionen, in verschiedenen Rechtssystemen. Und jetzt kommt es darauf an, eine neue Form der Auseinandersetzung dieses gemeinsamen Menschseins in unterschiedlichen Lebensformen zu finden, in dem ein Element, das bisher immer ganz wichtig war, im Selbstverständnis, auch im Verständnis dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein, zu überwinden. Traditionell, über tausende von Jahren, waren die Vertreter, ich rede nur von Männern, weil die Frauen damals noch nicht die Stimmen hatten, die sie heute haben, also die Vertreter dieser Kulturen der Meinung, unser Menschsein ist das wahre Menschsein. Und die anderen, die sind zwar auch Menschen, aber nicht so richtig wie wir. Diese Form, dass die eigentliche Qualität des Menschseins für sich alleine zu reklamieren und den anderen immer so ein bisschen herabzuwürdigen, damit man selbst ganz gut dabei wegkommt und ohne so ein positives Selbstbild funktionieren auch die Kulturen nicht, das ist vorbei. Denn wenn das jetzt alle tun, dann bedeutet das doch, dass immer der andere der nicht ganz so menschliche Mensch ist. So wie die Chinesen jetzt sagen, und das habe ich nun in all diesen Konferenzen auch richtig am eigenen Leibe erfahren, in aller vornehmen Nettigkeit von akademischen Diskussionen. Ihr seid aggressiv, ihr seid asozial, wir sind friedlich, wir haben soziale Werte und wir machen es genau umgekehrt. das muss überwunden werden.
Ja, aber wie wollen Sie das denn jetzt überwinden? Also Sie sagen, Sie haben das in den Konferenzen auch erfahren. Das war Clash of Civilizations, könnte man sagen, sozusagen jetzt vielleicht in der akademischen stilvollen Art. Ja, ist das jetzt, sagen wir jetzt, Leute, jetzt lassen wir doch mal, wir überwinden das so schon, jetzt seid doch mal vernünftig, das wir sind doch alle Menschen.
Also, seid doch mal nett zueinander, nein.
Ist das nicht auch eben, wie das Wort schon, Marzipanhumanismus?
Das kann man Marzipanhumanismus nennen. Nein, man muss deutlich machen. Erstens, dass in diesem ethnozentrischen Zügen der eigenen Kultur ein ungeheures Gefahrenpotenzial liegt. Denn wenn der andere das auch so macht, dann ist doch eigentlich auf der kulturellen Ebene der Clash, der Konflikt, die Feindschaft sozusagen ganz tief im Grunde angesiedelt. Und je nachdem, wie dann die äußeren Bedingungen sind, dann knallt's auch und da fließt auch das Blut.
Ja, aber ich versuche jetzt nochmal, Herr Rüsen, einen Punkt rauszufiltern, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann ist das doch so, dass Sie sagen, ja, wenn wir jetzt alle sagen, wir sind ethnozentrisch, das heißt unsere Kultur, deren Kultur und so weiter, unsere Kultur ist die bessere, deren Kultur ist die schlechtere. Und wir sagen dann sozusagen, ja, Jungs und Mädels, jetzt guckt doch mal, das geht doch so nicht, da kommt doch der Clash. Sie sagten ja eben auch das Wort, ne? Ja. Wir bekriegen uns doch. Ja, aber Sie machen doch da eine normative Unterstellung. Sie machen die normative Unterstellung, dass dieser Clash auf jeden Fall und prinzipiell falsch und schlecht ist. Aber ich nenne jetzt mal das Stichwort Dschihad. Sagen wir mal nur eine bestimmte Variante der Interpretation des Heiligen Krieges. Der würde doch gerade diesen Krieg forcieren, der will ihn doch.
Der Dschihad, den muss man dann kritisieren. Ohne normative Gesichtspunkte können Sie überhaupt keinen Diskurs führen. Wie wollen Sie denn sich über Traditionen verständigen? Das können Sie gar nicht neutral tun.
Das ist richtig, aber wenn die Normen nicht geteilt werden, dann ist man ja quasi am Ende.
Wenn die Normen nicht geteilt werden, dann haben wir Pech gehabt, dann können wir auch aufhören und dann müssen wir sehen, dass wir stark sind, um den anderen was aufs Maul zu hauen. Ganz einfach. Nein, natürlich. Ich würde nicht sagen, da muss man dann gleich einmarschieren, vor allen Dingen nicht dann, wenn man das unter falschen Prämissen und in törichter Verkennung der Lage wie in Afghanistan macht. Aber darum geht's doch gar nicht. Die anderen haben doch ein Interesse daran, mit uns klarzukommen und umgekehrt. Das heißt nicht, wir sind alle Brüder und Schwestern. Das ist, wie Sie das so schön genannt haben, Marzipanhumanismus. Nein, es geht um Regeln, die wir akzeptieren können, weil sie das gemeinsame Überleben in halbwegs menschlicher Weise garantieren. Darum geht's. Und die kann man nicht irgendwo so aufschreiben, nicht so, wie das in anderen Projekten gemacht wird mit Weltethos, sondern an denen muss man arbeiten. Die entstehen erst, wenn man sich wirklich produktiv unter diesem neuen Idee eines inklusiven Humanismus miteinander auseinandersetzt. Das ist unendlich mühsam. Und wenn Sie das im Ernst tun, dann machen Sie erstmal die bittere Erfahrung, wie hoch die Schranken sind und wie stark der auch verborgene Ethnozentrismus bei vielen hier bei uns im Westen und bei sehr vielen, wenn nicht bei fast allen Intellektuellen, in der nicht-westlichen Welt ist. Da muss man dran arbeiten und dafür sind wir da in den Geisteswissenschaften.
Mit wem haben Sie denn eigentlich gesprochen? Also Ihr Kollege Jürgen Straub, der ja auch an diesem Projekt Humanismus und Globalisierung beteiligt war, hat ja mal freimütig von einer paradoxen Lage gesprochen, wo ein kleines Häufchen, das ist mehr oder weniger das Zitat, westlicher Wissenschaftler und ein paar versprengte Wissenschaftler aus nicht-westlichen Ländern, die aber von westlichen Unis kommen, über interkulturelle Modelle, also über Humanismus sprechen. Solange man jetzt in dem Akademikerdiskurs bleibt, bleibt das Ganze ja vielleicht auch
relativ soft. Also dazu würde ich erstmal zwei Dinge sagen.
Ja.
Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, Gedanken, die auf Taubenfüßen kommen, bewegen die Welt. Mit kleinen Häuflein hat es angefangen. Das geht gar nicht anders. Mhm. Wenn es bei dem kleinen Häuflein bleibt, na schön, dann hat man wenigstens ein angenehmes akademisches Leben geführt und hat auch andere Kulturen kennengelernt. Aber ich würde nun nicht gleich zu chinesischen Parteifunktionären gehen, sondern ich würde mit namhaften Leuten der chinesischen Akademie diskutieren und das haben wir gemacht. Wir haben uns wirklich auseinandergesetzt über sowas. Wir sind übrigens dann auch hier in Deutschland, in Essen, im KWI, mit unseren Gästen aus dem Ausland in die Schulen gegangen. Wir haben große Veranstaltungen gemacht für das breite Publikum und wir haben schon versucht, einen Anstoß zu geben im Übergriff oder im Ausgriff auf andere Traditionen. In welchem Ausmaß das aufgegriffen wird, liegt natürlich nicht mehr in unseren Händen. Aber wenn Sie sich mal anschauen, wie die chinesische Regierung jetzt dabei ist, einen Kulturimperialismus aufzubauen, der dem unsrigen traditionellen im 19. Jahrhundert in nichts nachsteht, dann ist das doch verheerend. Und dann ist es doch unsere Verantwortung, wenn wir jetzt in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Konfuzius-Institute haben, was ich toll finde, dass wir sofort sagen, oh, jetzt machen wir was zusammen und jetzt reden wir mal über den Konfuzianismus in Reinkultur, wie er von hervorragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei uns interpretiert wird. Und dann können wir doch unseren chinesischen Kollegen ihren eigenen Gründervater mal unter die Nase reiben und zeigen, was zum Beispiel der Bochumer Sinologe Heiner Rötz wunderbar kann. Da ist ein Anknüpfungspunkt für Humanismus und sogar für Menschen- und Bürgerrechte.
Herr Rösen, wir reden gleich weiter darüber, machen aber nochmal Musik. Und jetzt wollten Sie, glaube ich, den Gefangenenchor von Beethoven Fidelio, also aus der Oper Fidelio, hören. Doppelkopf auf HR2 Kultur hier. Liebe Hörerinnen und Hörer, Studiogast ist heute Professor Jörn Rüsen, mit dem ich darüber spreche, ob es so etwas wie gemeinsame moralische Überzeugungen gibt, die für alle Kulturen gelten, auch wenn durchaus Konflikte interkulturell damit verbunden sein können. Ich habe es gerade schon angesprochen, Herr Rüsen, Sie meinen, man dürfe eben nicht nur das Gemeinsame suchen, sondern müsse auch auf die Konflikte, also die Unterschiedlichkeiten der Kulturen verweisen und da sozusagen hindurchgehen. Sie haben ja eben schon darüber gesprochen, Sie haben mit verschiedenen Akademikern aus verschiedenen Kulturen gesprochen, Sie haben von Konfuzianern gesprochen, von Chinesen gesprochen. Natürlich ist das, worauf wir ja fokussieren im Westen mittlerweile, also die sozusagen kulturelle oder religiöse Ausformung, die uns vielleicht am meisten entgegensteht, immer der Islam oder Islamismus, könnte man vielleicht auch sagen. Da haben Sie aber ja wahrscheinlich auch Gespräche geführt. Wie sind denn diese Begegnungen verlaufen?
Also, Sie fragen mich nach meiner Erfahrung. Meine Antwort lautet, diese Erfahrung war sehr betrüblich. Wir haben in Kairo, in der Bibliotheca Alexandrina, in dieser wunderschönen Ort, den wir ja alle kennen sollten, noch von der Antike her, haben wir eine Tagung gemacht, genau über dieses Thema, Humanismus im Islam. Und dort musste ich schon die Erfahrung machen, dass es dort unter führenden Kolleginnen und Kollegen ein Ressentiment gegenüber dem Westen gibt, das man kaum noch flüssig diskutabel machen kann. Das ging so weit, dass sogar in dieser Veranstaltung, die ja nun wirklich auf einer hohen Ebene kulturell mit Goethe-Institut und mit allem drum und dran, sogar sozusagen Hassrede, Hate Speech, wie man das so schön auf Englisch sagt, passieren konnte, sodass ich um ein Haar unter Protest den Saal verlassen hätte. Das ist die eine Seite. Trotzdem gab es kleine Lichtblicke. Weniger in der etablierten Diskussion, aber zum Beispiel in den Kaffeepausen. Dann kamen Leute, und das waren öffentliche Veranstaltungen, jüngere Leute, die kamen dann zu einem und sagten dann, I am a human rights activist. Nachdem also westlicher Humanismus als sozusagen des Teufels angeprangert wurde in der Diskussion. Oder die enorme Faszination, die von dem Vortrag von Ilse Lenz über Feminismus ausgegangen ist. Plötzlich waren all diese jungen Kopftuchträgerinnen um sie herum und danach konnten die sich auch in der Diskussion beteiligen. Also es gibt sowas. Es gibt natürlich im Islam eine unendliche Fülle von Möglichkeiten. Und es gibt auch Ansätze eines genuin islamischen Humanismus. Also ich sagte vorhin, was das Christentum betrifft, Ebenbild Gottes. Im Koran heißt es, und zwar in Bezug auf eine jüdische Quelle, wer einen einzelnen Menschen tötet, tötet die ganze Menschheit. Wer einen einzelnen Menschen rettet, rettet die ganze Menschheit. Da haben sie einen Ansatzpunkt in einer religiösen Form für einen Humanismus, an dem man anknüpfen und den man weiterentwickeln kann.
Jetzt gehört ja zu unserem Menschenbild, und Humanismus beschäftigt sich ja mit Menschenbildern, das, also seit der Aufklärung zumindest, dass wir selber ja darüber entscheiden können, also die Vernunft dazu haben, entscheiden zu können, was gut und was böse ist, also moralische Urteile fällen können. Also wir haben ja den Menschen an die Stelle gesetzt, wo in anderen Kulturen und im Islam sicherlich auch der liebe Gott sitzt. Ist das denn wirklich kompatibel damit, dass es eine andere Auffassung gibt, in der gesagt wird, der Mensch muss sich den Gesetzen Gottes unterwerfen? Also wo bleibt dann das, was wir als menschliche Freiheit, menschliche Vernunft verstehen würden? Sind da nicht zwei wirklich ganz verschiedene und eben inkompatible Menschenbilder?
Sie können aber auch immer Fragen stellen, die sozusagen in Kernprobleme der historischen Interpretation münden. Das war ja bei uns auch nicht viel anders. Gleichsam im christlichen Kontext ist das über Jahrhunderte bei uns so gelaufen. Was haben denn dann die Ausleger dieser religiösen Einstellung über die menschliche Freiheit gesagt? Sie hat gesagt, Gott selbst macht uns frei. Und die Verwirklichung unserer Freiheit ist sozusagen unsere menschliche Antwort auf diesen göttlichen Willen. Was das dann im Einzelnen bedeutet hat, dass das eine Grenze hat, die meistens dort liegt, wo eben religiöse Dimensionen an politische, an soziale und ökonomische stoßen, ist eine andere Frage. Also ich würde hier den Gegensatz nicht überspitzen. Trotzdem würde ich sagen, moderner Humanismus kann nur ein Humanismus in den Grundlagen, in den kulturellen Grundlagen einer säkularen Bürgergesellschaft sein. Das wird natürlich von den Staaten, die sich islamisch verstehen, eher bestritten und entsprechend auch von den dort maßgeblichen Intellektuellen. Nur, es gibt ja Argumente, die ich zum Beispiel mit islamischen Theologen diskutiert habe. Also die Frage lautete, und es war ein sehr namhafter türkischer Theologe, ein islamischer Theologe, ich sage, wie wollen wir verhindern, dass Menschen im Namen Gottes unmenschlich behandelt werden? Dazu brauchen wir eine säkulare Vorstellung von Menschlichkeit, auf die wir uns berufen können, um die Unmenschlichkeit religiös motivierten Verhaltens kritisieren zu können. Daraufhin hat er nur gesagt, Sie haben recht. Und dann habe ich gesagt, dann können wir auch miteinander jetzt ins Geschäft kommen. So ist das. Eine andere Alternative sehe ich überhaupt nicht. Sie können eine moderne Gesellschaft in dem Globalisierungsprozess, wo die anderen ja nicht mehr weit weg sind, sondern direkt nah zum Teil unserer eigenen Gesellschaft geworden ist, können Sie solche religiösen Orientierungen nicht mehr aufrechterhalten.
Aber eine säkulare Bürgergesellschaft, von der Sie ja meinen, das sei die Voraussetzung für jede Art humanistischer Gesellschaftsgestaltung, ist doch tatsächlich genuin ein westliches Modell, dieses Modell, was Sie da versuchen.
Na, Lateinamerika ist ja nicht nur rein westlich. Kultur, die säkulare Kultur einer Bürgergesellschaft ist in unserer Perspektive ein Produkt der westlichen Entwicklung. Ich behaupte, dass diese westlich entstandene Vorstellung universell gültig ist, dass sie im Prinzip für alle gilt. Das mögen meine nicht-westlichen Kollegen nicht gerne hören, weil sie sich dann entfremdet vorkommen, so in der Art, das sind ja nicht wir. Ich halte das aber für nicht überzeugend. Und ich habe immer ein Gegenbeispiel. Wir alle wissen, dass die Inder die Null erfunden haben. Haben Sie das Gefühl, sich als Westler entfremdet zu fühlen, wenn Sie die Null mathematisch benutzen? Natürlich nicht.
Haben Sie denn das Gefühl, wir müssen langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen, Herr Rüsen, haben Sie denn das Gefühl, in diesem vierjährigen Projekt, also dieser vierjährigen Konfrontation einerseits wahrscheinlich und auch Diskussionen von Gemeinsamkeiten, Unterschieden, sind Sie sich alle ein bisschen näher gerückt? Oder gab es auch Situationen, wo man sagt, da, no way, man kann da jetzt eigentlich nicht weiter miteinander reden?
Auch das ist wieder so eine Schlüsselfrage. Spontan lautet meine Antwort, nein, wir sind einander nicht näher gerückt. Wir haben einander schärfer wahrgenommen in unseren Unterschieden. Und ich sehe Chancen, dass in der Schärfe der Wahrnehmung solcher ethnozentrischer Tendenzen und die damit verbundene Kritik daran auch eine Chance besteht, das zu überwinden.
Stellen wir uns mal vor, Herr Rüsen, gucken wir ein bisschen in die Zukunft. China wird wirtschaftlich, was anzunehmen ist, immer mächtiger. Die USA werden, was möglicherweise ja auch passieren wird, weiter zurückgedrängt. Europa schrumpft. Die Geburtenzahlen in der muslimischen Welt steigen. Wie wird sich die humanistische Idee entwickeln?
Ja, Sie reden ja schon fast wie Herr Sarrazin. Übrigens, wir schrumpfen ja nicht alleine. Die Japaner schrumpfen, die Chinesen schrumpfen, vielleicht muslimischen Staaten am wenigsten. Da gibt es ein wunderbares Argument, das schon der große Historiker des 18. Jahrhunderts, Edmund Gibbon, der diese berühmte Geschichte von Rise and Fall of the Roman Empire geschrieben hat. Damals hatten die Intellekten immer noch so das Gefühl, da sind die anderen, die uns bedrohen. Und dann hat der Gibbon gesagt, da brauchen wir keine Angst zu haben. Warum nicht? Wenn die anderen uns besiegen können, dann können sie das nur, wenn sie unsere Errungenschaften übernommen haben. Dann können sie ja sogar stärker werden als wir. Ja, das hat doch nichts. Dann sind doch die Errungenschaften unserer Kultur gleichsam gerettet.
Haben wir ja nochmal Glück gehabt.
Ja, so ist das.
Also der Philosoph Michel Foucault als Schlussfrage von mir ist ja bekannt geworden, unter anderem bekannt geworden mit dem Satz, dass das, was wir heute unter dem Menschen verstehen, einmal verschwinden wird wie ein Gesicht im Sand. Also er hielt die Idee des Menschen, des Humanismus letztlich auch nur für eine bestimmte historische Konstellation. Aber die Angst haben sie nicht, heißt das.
Ich halte diesen Ausspruch von Foucault für reinen Stuss. Das ist empirisch falsch. Was er da sagt über die Thematisierung des Menschseins des Menschen in der westlichen Kultur, das stimmt nicht. Und im Übrigen, wenn das Gesicht des Menschen so verschwindet, wie Herr Foucault sich das vorstellt, an diesen intellektuellen Hochburgen und die entsprechenden Leute in den Ivy League-Universitäten sind ihm alle hinterhergerannt, wie die Lemminge, intellektuelles Schwarmverhalten, dann ist die Idee der Menschen- und Bürgerrechte tot. Kann das im Ernst jemand wollen? Menschsein artikuliert sich uniform nur in Unmenschlichkeit, menschlich nur in der Vielfalt unterschiedlicher Lebensformen. Dazu brauchen wir freilich eine Ordnung. Und die ist ohne einen tief verwurzelten und institutionalisierten Humanismus nicht denkbar.
Das war ja ein schönes Schlusswort, Herr Rüsen. Und zum Schluss machen wir nochmal Musik. Jetzt was Romantisches, glaube ich, von Schubert.
Ja.
Das heißt, wir hören jetzt den langsamen Satz des Forellenquintetts. Schönen Dank, dass Sie im Studio waren. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ingeborg Breuer.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.